Also hat irgendwer Aspirin? Eine Kopfwehtablette? Aspirin? Ja? Egal. Bitte, danke. Gleich. Wasser habe ich. Also, na, ja, jetzt hat sie es aus der da. Okay. Ah. Ich brauche sie nicht wirklich. Es war jetzt just for the effect. Warum glaubt ihr, nehmen Leute eine Aspro, Aspirin, was auch immer, sie will keine Werbung machen, Kopfwehtablette? Tomapyrin, was auch immer. Weil sie daran glauben, dass es wirkt. Glaube, und wenn du halt von der Predigt gar nichts mehr mitnimmst, merk dir nur das. Glaube ist Aspirin. Glaube ist das, was du auch wirklich tust, wenn es hart auf hart kommt. Wenn du Kopfweh hast, brutale Schmerzen, weiß nicht, wer das kennt, ich kenne es jetzt nicht so, ja, Gott sei Dank. Manche von uns kennen das auch täglich, brutale Schmerzen. Wonach greifst du? Weil du glaubst, dass es dir hilft. Logisch, oder? Wenn du glaubst, dass eine wenn du glaubst, dass es dir hilft gegen Schmerzen und Kopfweh und du hast Kopfweh und du nimmst die Tablette nicht, dann sag ich dir, du hast einen kleinen Glauben. Das ist kein Glauben. Das ist kein Glauben. Weil wenn du Kopfweh hast und du glaubst, diese Tablette hilft dir, dann wirst du sie nehmen. Habt's mit? Okay, also sorry, dass du diese jetzt ausgegeben hast. Ich brauche sie nicht. Ich versuche, wenn ich wirklich in der Lage bin, zuerst zu beten und dann eine Aspro-Zeh-Brause zu nehmen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich nehme mich rein in einen Biologieunterricht heute, in einen Vers, den ich der Mathilde abspenstig gemacht habe. Und wir lesen da jetzt, sehe ich es da? Ja, so. Wo Jesus uns herausfordert und sagt, selbst wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, kannst du zu diesem Berg sagen, heb dich weg von hier nach dort. Heb dich weg von hier nach dort. Und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Ich hätte gern wieder Kärtchen ausgeteilt. Ich mache das jetzt öfter in meinen Predigten, dass ihr das abschreiben könnt. Ich werde euch diesen Vers aus Matthäus 17,20 habe ich ein Geschenk vorbereitet und ich werde ihn auch noch einmal an die Wand picken, aber vielleicht kann man schon mal die Karten und den Schreiberling austeilen. Also ich lese es noch einmal. Jesus, der uns herausfordert und sagt, selbst wenn dein Glaube nur so klein, also nur so groß ist wie ein Senfkorn, kannst du zu diesem Berg sagen, heb dich von hier weg nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. So, Frage an euch, ist es jetzt eine Verarsche von Jesus? Oder ist es, wie viele auch glauben und theologisch denken, was Poetisches, was Nettes, um uns ein bisschen anzustacheln, aber natürlich stimmt nicht, nichts wird uns unmöglich sein. Das geht ja gar nicht. Es ist irgendwann im Himmel oder so. Wie ist es mit diesem Berg, der sich hinwegheben soll? Hallo, das ist Wiederholung. Glauben wir das? Glauben wir das? Kleiner Ausflug, bis die Karten verteilt sind, weil mir das so taugt über die Bibel. Ich habe euch Senfkörner mitgebracht. Die Senfkörner habe ich auch umgebackelt und den Bibelvers, ihr dürft es dann also nach dem Abendmahl auch mit nach Hause nehmen. Diese Senfkörner sind zum Keimen, also man kann auch ausprobieren, was aus ihnen wächst. Das sind so eher wie Kresse in unserem Fall. Und es gibt ganz viele Bibelkritiker, die sich ja nichts anderes zum Lebensinhalt gemacht haben, um die Bibel auszuheben, wissenschaftlich, biologisch, sonst wie, politisch etc. etc., juristisch. Und sagen, haha, der Senfkorn ist ja nicht das kleinste Korn, was Jesus behauptet. Ich werde euch gleich die andere Bibelstelle zeigen. Da hat sich Jesus geirrt, ne? Der Supergott, der alles erschaffen hat. Hahaha, Biologie hat er nicht gekannt. Wir sind ja gescheiter als Gott. Und außerdem wird es ja kein Baum. Ja? Also das, was ich euch da zeige, ist zwar von Google runtergezogen, aber bei uns schaut eigentlich Senf eher so aus wie Raps. Also wer schon mal Raps gesehen hat, diese gelben Felder, das wird aus einem Senfkorn normalerweise. Ja, so quasi, ha, Jesus, wie kannst du an einer anderen Stelle sagen, er wächst zu einem Baum? Dazu, wenn du googelst, hat die Bibel recht und Senfkorn und so, kommst du auf einen sehr interessanten Artikel von einem Menschen, der sagt, ja, das Senfkorn war zur damaligen Zeit durchaus das kleinste Samenkorn der kultivierten Samen. Also nicht, was wild gewachsen ist, aber was Menschen gesät haben, war es das kleinste Samenkorn. Und was noch kleiner ist, ist zum Beispiel die Orchidee. Aber die Orchidee braucht einen Pilz, um zu wachsen. Also das ist das Samenkorn, quasi nur die weibliche Anteil. Und diese Pflanze braucht eine andere Pflanze, um zu wachsen. Es ist also auch biologisch und im Kontext richtig. Zum damaligen Zeitpunkt war es das kleinste Samenkorn der kultivierten Samen. Und es kann bis 2,50 Meter werden. Und 10 cm Durchmesser vom Stamm haben, also durchaus ein Gewächs, sage ich mal, worin Vögel nisten können und was aussieht wie ein Baum. Und das griechische Wort, was ich euch jetzt gleich dann zeigen werde in der Bibelstelle, wo Jesus sagt, aus diesem Samen wächst ein Baum, das griechische Wort ist Dendron, kennen wir alle von Rhododendron, was sind, wer Rhododendron kennt, also diese Büsche, diese Rabatte, diese, wer sie im Garten auskennt, Rhododendron ist ein Begriff manchen, ja, da ist das Wort Dendron drinnen und das bedeutet eigentlich Busch und Baum. Also es ist durchaus auch biologisch richtig, will ich damit sagen. Jesus hat eine Ahnung gehabt von Biologie, wenn er den Leuten damals gesagt hat, das ist das kleinste Korn und daraus wächst ein Gebüsch, was groß werden kann, wo Vögel drinnen nisten. Okay, das habe ich jetzt nur so eingestreut, einfach aus so, es ist so cool, wenn Leute sagen, ach, diese Bibel, diese Verstaubte, oder Jesus kennt sich nicht aus in Biologie, hahaha, wir sind gescheiter. Und dann kommen wir mal drauf, wenn wir uns wirklich in die Tiefe begeben, wenn wir wirklich schauen, was ist der Kontext, was steht da, merkt man plötzlich, wie komplex ist es und Gott hat vielleicht doch recht. Okay, ich hoffe, jeder hat jetzt so einen Zettel, ihr könnt es auch schon anfangen zu schreiben. Ist noch nicht umgekommen? Okay, ich zeige es euch noch einmal. Ich streue noch einmal was ein, einfach so just for fun. Na, ist natürlich schon tiefsinnig, was ich euch da erzählen möchte. Und zwar zeige ich euch einen Mann, den ihr wahrscheinlich nicht kennen werdet. William J. Seymour. Und außer ihr seid sehr gut in Geschichte, ihr seid vielleicht Amerikaner, ihr seid ganz gut in Kirchengeschichte, in neuerer, dann sagt euch der Name vielleicht etwas. Aber dieser Mann ist 1870 geboren und 1922 in Los Angeles gestorben, war ein Schwarzer, war ein Kind von Sklaven. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was es bedeutet hat, im 19. Jahrhundert in Amerika Sklaven zu sein. Ein Schwarzer zu sein und ein Kind von Sklaven zu sein, das ist auf jeden Fall nur schlimmer, als wenn du heutzutage ein Flüchtling in Österreich bist. Also definitiv nur schlimmer. Und dieser Mann war ein Schwarzer, dieser Mann war auch nach einer Pockeninfektion halbblind. Und dieser Mann ist eigentlich so, dass ihn weltweit heutzutage kaum jemand kennt. Was denkst du, was aus diesem relativ unbedeutend und auch dann in kaum großen Reichtum gestorbenen, halbblinden Schwarzen für ein Samenkorn gesteckt hat? Es wissen manche. Du darfst das sagen, Frank, wenn du es, kurzer Test. Yes. Dieser Mann war ein Prediger in Azusa Street in einem verlassenen Kirchengebäude. Jetzt überlegt euch, es ist Anfang des 20. Jahrhunderts, du bist Schwarzer in einer sehr rassistischen Umgebung, du bist in einer Church, in einem Kirchengebäude, das leer steht, du bist halbblind, aber du glaubst an Heilung und dass Gott real Sachen macht. Du glaubst daran, dass es das Sprachengebet gibt, dass es eine Ausgießung des Heiligen Geistes gibt. Wow, dieser Mann hat es erlebt. Also die Pfingstbewegung, also das heißt alle Pfingstgemeinden, alle charismatischen Gemeinden weltweit gehen auf das Erbe zurück von diesem Mann, den kaum jemand kennt. Warum? Weil er wie ein Samenkorn in die Erde gefallen ist und alles gegeben hat, was er gehabt hat. erlebt hat, dass es eine Gemeindespaltung gibt, die Azusa Street, also da ist Heiliger Geist ausgegossen worden. Man hat wieder neu bestätigt, dass Gott auch heute noch heilt, dass das Sprachengebet vom Heiligen Geist kommt. Es kam aber dann zu einer Gemeindespaltung nach 5, 6, 7 Jahren durch zwei Frauen, die die ganze Adresskartei gestohlen haben, eine neue Bewegung gegründet haben, die nicht so multikulturell ist, weil das war das Problem. Der Azusa Street sind alle Völker gekommen, asiatischstämmig, viel Schwarze und Weiße. Und das ist ja natürlich unmöglich gewesen damals. Dieser Mann hatte etwas vom Reich Gottes gesehen und gelebt, was quasi unmöglich war, und ist dann relativ in Vergessenheit auch gestorben. Seine Frau hat dann die kleine Gemeinde weitergeführt, die sie gehabt haben. Was denkst du über dein Leben? Ist es bedeutsam? Ist es bedeutsam, dass du alles Gott gibst und sagst, da nimm meine 2 Fisch und 5 Brote. Da nimm mein kleines Senfkorn. Ist es bedeutsam, was Gott daraus machen kann? Ich sage, wenn ich William Seymour anschaue, ja. Denn wir verdanken das, was wir glauben und was wir mit Gott erleben, ein Stück weit diesem unbedeuteten, halbblinden Schwarzen. Habt's mich? Und seinem Glauben. Okay, das habe ich jetzt nur so eingestreut, weil ich gewartet habe, dass alle so die Karteln kriegen. Und bevor ihr schreiben dürft, dann den Vers, den ich euch mitgebe, mit dem Berg hinwegheben. Eine Geschichte, wo auch das Senfkorn vorkommt. Also wie gesagt, ich habe mich sehr viel beschäftigt mit dem Senfkorn, wie ihr merkt, ja, und was aus dem Senfkorn wird. Und da erzählt Jesus an 2 Stellen im Markus- und im Matthäus-Evangelium, ich lese euch nur das Markus-Evangelium vor, da spricht Jesus und sagt, womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie mit einem Senfkorn. Wenn das gesät wird aufs Land, so ist das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden oder auf der Erde der Kultivierten. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. Was ich interessant gefunden habe, ist, dass Jesus sagt, wenn du den Glauben hast wie ein Senfkorn, kannst du zu dem Berg sagen, hebe dich hinweg, nichts wird dir unmöglich sein. Und gleichzeitig das Himmelreich, Gottes Reich, das, was er mit uns leben will, auch mit einem Senfkorn vergleicht. Und ich habe mir gedacht, warum? Warum vergleicht er das Reich Gottes mit unserem persönlichen Glauben? Was könnte der Zusammenhang sein? Was könnte der Zusammenhang sein? Hier eine alte Erklärung, die ist der Frank von, ich weiß nicht wem in der Schweiz, vom Fluri gehabt hat, oder Fluri hat es irgendwo her, was eine Wiederholung ist jetzt für viele, aber den ersten Punkt verdeutlicht, wo ich mir denke, warum Jesus das zweimal die gleiche Metapher nimmt. Ich behaupte, unser Glaube kann und soll wachsen. Das Reich Gottes soll wachsen, sodass Vögel drunter nisten können. Und unser Glaube soll wachsen. Habt's mich? Jesus sagt zu den Jüngern mit dieser Geschichte von unserer Jahreslosung, wo dieser Mann diesen schwer kranken, dämonisierten Burm zu ihm bringt, genug Glauben hat, um sich vorzustellen, dass dieser Rabbi sein Kind gesund macht und dann konfrontiert wird mit dem, dass die Jünger es aber nicht schaffen. Ja? Und Jesus ihm dann challenged und sagt, na, glaubst du jetzt oder glaubst du nicht? Ja? Und er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja? Da sagt Jesus zu den Jüngern, ihr Kleingläubigen, ihr habt einen kleinen Glauben. Das heißt, meine erste Hypothese heute, oder die wichtigste, sagen wir mal so, Glaube kann und soll wachsen. Glaube ist nicht etwas, wo ich sage, nur ich halte jetzt für wahr, dass Jesus Christus gestorben ist, begraben ist, auferstanden, meine Schuld weg ist und jetzt bin ich safe. Habt ihr mich? Jetzt habe ich den Eintritt in den Himmel und damit ist es getan. Sondern Glaube ist wie ein Muskel. Auch dieses Bild kennt ihr. Und es ist jetzt dramatisch. Ich hoffe, ihr dürft das sagen. Habe ich jetzt nicht mehr abgemacht, weil wir haben uns nicht mehr gesehen zum Frühstück. Unser Sohn hat ja jetzt pfeifisches Drüsenfieber gehabt und war 5 Wochen im Prinzip ausgeschaltet im Eck. Mit dem Effekt, dass du relativ viel abgenommen hast. Ich sage jetzt natürlich nicht, wie viel. Aber es war wahrscheinlich vor allem Muskelmasse. Leute, wenn wir uns nicht bewegen, verlieren wir rapid an Muskelmasse. Wisst ihr, wie ein Muskel wächst? Durch Widerstand. Durch Widerstand. Wenn du gegen die Schwerkraft ja, dein Knie heben musst, um zu gehen. Das ist gegen eine Kraft, gegen einen Widerstand, sage ich mal. Dann wird dein Muskel wachsen. Muskeln wachsen nicht, wenn du im Bett liegst. Und dein Glaube wird auch nicht wachsen, wenn du nur so, okay, I'm safe, singen wir ein bisschen, machen wir am Sonntag ein bisschen Ding. Ah, ab und an, wenn es mir wirklich schlecht geht, habe ich ein Stoßgebet auf Lager und so. Dann wird der Glaube nicht wachsen. Jesus sagt aber, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn und es wird in die Erde gesät. Es wird also sterben, ja. Es wird in die Dunkelheit kommen und es wird wachsen und keimen und die Vögel werden drin nisten. Das ist mein Reich und so soll auch dein Glaube sein, so groß wie ein Senfkorn. Wenn es nur so groß ist wie ein Senfkorn, wirst du zu dem Berg sagen, hebe dich hinweg. Jetzt behauptet der Charles Craft oder kluge Leute behaupten, Glaube basiert auf Erfahrung. Habt's mich? Also ich beginne hier mit meiner Erfahrung, was ich mit Gott erlebe oder was mir andere erzählen. Aber eigentlich ist für Gott das möglich. Ja? Ich nenne das die Realität in großen Lettern. Gottes Realität. Gottes Realität in unserem Leben ist, dass er das Universum geschaffen hat. Dass er in einer Jungfrau ein Baby entstehen hat lassen. Dass er Jerichos Mauern, das haben wir vor 2 Wochen gehört, da war ich da, Mathildes Predigt, Jerichos Mauern einfach einbrechen lässt. Dass die himmlischen Heerscharen bei Josua sind, dass ihm nichts unmöglich ist. Das ist die Realität von Gott. Sei Sieg in deinem Leben. Gesundheit statt Krankheit. Dass nichts unmöglich ist. Dass deine ganze Firma, dass ein ganzes Land, dass eine ganze Politik umkrempeln kann, dass ein System komplett auf den Kopf stellen kann, dass er Könige absetzen kann und wiederholen kann. Hey, hallo, das ist eine Realität, die haben wir nur manchmal nur so, wir erahnen sie. Ich habe heute Morgen in der Fürbitte drinnen bei der Romy ein Bild gehabt von einem Fluch der Karibik. Johnny Depp, super, Pirates of the Caribbean, ich liebe es, wenn Gott zu dir Kacke sagt und zu mir Fluch der Karibik-Bilder gibt. Ja? Also Jesus ist so gut. Fluch der Karibik, Piratenschiff. Und ich sehe gerade, wie ein Käfig aus der Tiefe geholt wird. Wisst ihr, eigentlich ein Gefangenenkäfig und es sind Menschen drinnen. Und ich habe mir gedacht, wie können die aus dem Wasser? Ich meine, die sind ja tot eigentlich. Ein Mensch kann unter Wasser nicht leben. Und der Käfig hat aber auch sehr bemoost und alt ausgesehen. Ich habe gedacht, der Käfig, alt, lange im Wasser, wie haben die überlebt? Und sie haben das raus und du hast aber gesehen, wie die Menschen in dem Moment, wo sie rauskommen aus dem Wasser, wie Ertrunkene, die keine Luft gekriegt haben, eben nach Atem ringen und komplett ausflippen und sich freien und dieses Lachen, dieses wir haben überlebt und Luft in meinen Lungen. Und ich habe das Gefühl, dass wir Christen oft ganz tief unten leben, in einer Realität und sagen, diese Berge, nein, das ist ein falsches Bild, aber so, diese Berge, ja, diese Riesen, die ich habe und es wird nie was werden und du hast ja keine Ahnung, Nina. Also ich glaube, der Satz, du hast ja keine Ahnung, Nina, das ist einer der meisten Sätze, die ich von Kleinglauben höre. Du hast ja keine Ahnung. Das ist der Karren ist so verfahren. Ich bin schon so lange krank. Da gibt es keine Möglichkeit und. Oder lebst du schon in einem Leben und siehst die Realität, dass es ein ganz anderes Medium gibt, dass es eine ganz andere Welt gibt, so wie Josua, dem die Augen aufgehen, er sieht die himmlischen Heerscharen und weiß, er ist nicht alleine und weiß, dass Gott Jericho einnehmen wird. In welcher Realität lebst du, in welchem Mindset, in welchem Medium? Die Mathilde hat ein Zitat mitgebracht, glaube ich vor 2 Wochen, von Peter Kuzmik. Hoffnung ist die Musik der Zukunft zu hören. Hoffnung ist die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist, in der Gegenwart danach zu tanzen. In welcher Realität lebst du? Wo hast du Luft? Glaubst du, dass Gottes Realität so viel mehr ist? Und es ist, ich sage euch, wenn ihr glaubt, ihr habt Gott in der Tasche und ihr wisst jetzt, wie Heilung funktioniert oder wie Glaube funktioniert oder was man in dem tut. Du hast Kopfweh, ja, nimm irgend so, nimm mein, weil meins hilft sicher besser oder nimm Globuli oder mach das oder Zwiebeln in der Nacht und mach das. Wir wissen, wie es geht, wir wissen die Lösung. Wenn wir an Grenzen stoßen, an Schmerz, an Nichtversorgung, an fehlendes Geld. Wir wissen, wie es geht. Aber haben wir einen Blick darauf, was Gottes Realität ist? Dass ihm nichts unmöglich ist? Der Punkt ist, wir glauben das manchmal, aber das, was wir erfahren, ist vielleicht da unten oder bei ganz tollen Menschen hier in dieser Gemeinde natürlich da heroben. Ja, das ist natürlich. Es gibt andere Christen, die erleben nur weniger, die hören Gott nie reden. Die kriegen nie eine Antwort. Die haben nur die Bibel und sonst nichts. Die haben noch nie Jesus gesehen, die haben noch nie einen Traum gehabt. Die haben noch nie gesehen, dass irgendjemand gesund geworden ist nach dem Gebet. Die haben eigentlich ganz wenig erlebt, andere mehr. Aber wie gehen wir mit dieser Spannung um, Leute? Die Frage ist, wenn Glaube so sehr auf Erfahrung beruht und auch von Erfahrung von anderen, wird es nämlich danach ganz kitzlig, wenn andere mir erzählen, wenn der Joachim erzählt, was der mit dem Auto erlebt und mit Jesus dort direkt redet und Jesus gibt direkt Antwort und das Auto erwischt ihm nicht und er überlebt und Wunder über Wunder und du denkst ja, wie wünschte ich ja dein Wunder. Wie geht es uns damit? Wie geht es uns mit dieser Spannung, dass Gottes Wort sagt, nichts ist unmöglich? Wenn du zu diesem Berg sagst, heb dich hinweg von da nach da, zum Berg, nicht zum Hügel, zum Berg, dann tut er das. Nichts wird dir unmöglich sein. Wie geht es dir damit? Glaubst du das? Wie geht es dir damit, dass du es nicht erlebst? Ich nenne diese Spannung genau das, was die Jahreslosung sagt. Genau diese Spannung weckt erst meinen Glauben. Dass ich lerne zu sagen, danke für das, was ich erlebe, aber trotzdem nur mehr erwarte. Dass ich in dieser Spannung leben kann. Leute, weil die meisten Christen, das muss ich jetzt auch noch einzeichnen, damit ich dieses Bild fertig mache, ihr kennt das ja eh alle, ihr Insider, die meisten Christen leben nämlich trotzdem ein Leben, was diese Spannung nicht aushält. Wenn Gott wirklich heilt und Jesus immer geheilt hat, warum heilt er mich jetzt nicht? Oder mein Kind, nur schlimmer, mein Kind, wenn Gott wirklich versorgen kann und alles verspricht und ich habe zu wenig Geld dauernd, was tue ich mit dieser Spannung? Ich brauche irgendeine Erklärung. Wenn ich nicht am Glauben, wenn ich nicht an Gott verzweifeln will, wenn ich mich nicht selber beschuldigen will, es liegt an meinem Glauben, wenn ich nicht irgendwie andere theologische Konstrukte habe, was mache ich? Und es gibt meistens nur zwei Extreme, ich vereinfache es. Entweder sage ich, naja, Gottes Realität ist eben nur bis dahin, wo ich erlebe, Gott heilt heute nicht mehr. Gott heilt nicht immer. Gott lässt auch leiden, damit wir was lernen. Gott versorgt nicht immer, weil wir sollen was lernen, bla. Gott ist nicht so gut, wie er gesagt hat, dass er ist. Gott macht es heute nicht mehr, Gott kann das heute nicht mehr, Gott macht es nur in bestimmten Settings, bla bla bla. Gibt's ganz viel. Aber im Prinzip sagst du, Gottes Realität, der Mauern einstürzen lässt oder Berge versetzt, ist zumindest in meiner Situation nicht richtig. Ich glaube, dass ganz viele herinnen sitzen, die das nicht so denken, aber sie denken es punktuell. Es gibt ganz viele Geschwister hier herinnen, die haben einen Riesenglauben, keine Ahnung, was Geld betrifft und Versorgung. Aber wenn es dazu kommt, dass jemand krank ist, kommen sie gar nicht auf die Idee, dass sie beten um Gesundheit. Oder umgekehrt. Du hast erlebt, dass Gott heilt, aber wenn man dir sagt, du, in deiner Firma könntest du für deinen Chef beten, dass der komplett anders denkt und ein anderes System ist. Was? Dann kommt dieser Satz, Nina, du hast ja keine Ahnung. Ja? Oder sie haben Riesenglauben, was Gemeindewachstum betrifft und Heilung und Zeichen und Wunder. Und wenn es zur Politik kommt, Nina, du hast ja keine Ahnung, das sind ja alles Arschlöcher oder Flaschköpfe da oben. Das wird sich nie ändern. Das wird immer so sein. Kleinglauben. Und du reduzierst Gottes Realität und Gottes Sicht auf die Dinge. Oder, und das gibt es dann mehr unter den Charismatikern und Pfingstlern, ist ja ganz lustig, du pusht natürlich deine Erfahrung so hoch, dass du eh schon Erweckung und Reich Gottes erlebst. Das sind dann diese Christen, die sagen, oh, ich habe gebetet um einen Parkplatz. Und Gott hat mir einen Parkplatz gegeben. Oh, wir erleben ja schon die Fülle von dem, was Gott hat. Ja, genau. Juhu. Entschuldigung, Joachim. There is more. Da gibt es noch mehr. Das ist noch nicht die ganze Fülle. Das ist schon super mehr. Aber das ist nicht die ganze Fülle. Und ich will euch challengen, dass Glaube wachsen kann. Also rechter, linker Balken nennen wir dieses Bild, das mir immer wieder ganz gut gefällt. Und die Herausforderung ist, kannst du mit dieser Spannung leben? Dass du sagst, ich erlebe es nicht, dass sie zu einem Berg sagt, beweg dich von hier hin nach dahin. Aber ich glaube daran, dass Jesus richtig gesagt hat. Ich glaube an sein Wort. Ich glaube daran, dass es stimmt. Nichts ist unmöglich. Genau, nichts. Nein. So, jetzt darf ich euch den Bibelvers noch abschreiben, damit wir langsam zum Abendmahl kommen. Wer möchte, weil ich finde, dass es super ist, wenn man selber schreibt und aktiv wird und auch etwas hat, was man sich irgendwo hinhängen oder legen kann in dem Digitalen. Es ist mein Statement gegen das digitale Zeitalter ein bisschen. Matthäus 17, Vers 20, wo Jesus sagt, selbst wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn. Interessant, dass Jesus sagt, so groß. Kannst du zu diesem Berg sagen, heb dich weg von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Also gerne abschreiben oder auch nachher einfach ausgedruckt mitnehmen mit ein paar Samenkörnern. Solange ihr schreibt, die nicht schreiben, eine kleine Geschichte. Vor 2 Monaten ruft mich eine gute Freundin an, die kaum Geld verdient, Künstlerin, wirklich vom Hand in den Mund lebt und ihre einzige Einkommensquelle ist eine vererbte Wohnung von ihrer Mutter, die sie vermietet. Also die Mieteinnahmen sind ihre einzige sichere Einkommensquelle. Und sagt, stell dir vor, Nina, wir haben einen Kakerlaken-Überfall in dem Haus, wo diese Wohnung ist. Und es gibt keine Möglichkeit, es ist ein ganz bestimmtes Ungeziefer, also da müssen die Mieter raus, es muss evakuiert werden, es kann nicht mehr vermietet werden. Es kostet 3.000 Euro, den Kammerjäger kommen zu lassen und das so zu machen, dass man es überhaupt wieder vermieten kann. Das heißt, ich brauche 3.000 Euro, die ich nicht habe. Meine einzige Einkommensquelle bricht weg. Und außerdem ist es ein unglaublich grauslicher, blöder Zwischenfall, so ein typischer Zwischenfall, den niemand braucht im Leben. Was macht eigentlich die Küchenschabe, wo es noch keine Küchen gegeben hat? Und diese Freundin sagt zu mir, ich finde es so gut, dass Gott mir herausfordert, dass mein Glaube wächst. Das war ihre Sichtweise auf diesen Berg. Könnt ihr euch das vorstellen? So quasi jetzt hat Gott eine Chance, dass er mir beweist, dass er Gebet erhört und dass er was tut. Die hat den Riesen gesehen, so wie der David. Okay, das ist jetzt ein Riese, der gehört vernichtet. Habt's mich? Ich habe ein krankes Kind, dort ist Jesus. Okay, ich bringe das kranke Kind zu Jesus. Ich nehme kein Aspro oder ich habe es gar nicht gemerkt. Habt's mich? Wow, da kann mein Glaube wachsen. Das heißt, du kannst jede Challenge in deinem Leben, die kommt, jeden Berg, eigentlich begrüßen und sagen, welcome, mein Glaube soll wachsen. Habt's mich? Okay, das nur solange ihr das abschreibt. Ich fasse also nur noch zusammen. Glaube kann wachsen und ich hoffe, er wächst durch das, dass wir hören, dass Gott etwas tut im Leben von anderen, durch Zeugnisse, ja. Und dass wir nicht neidisch werden und sagen, boah, das macht er im Leben von anderen und bei mir nicht, sondern dass Glaube geweckt wird. Was? Jesus macht den gesund und den gesund und den gesund. Ich habe ein krankes Kind. Okay, dann gehe ich auch zu Jesus hin. Das ist nämlich, wo Glaube startet. Und dann ist es Glaube zu sagen, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Ich weiß, dass mein Glaube Grenze hat und klein ist und auf Erfahrung beruht und auf die Erfahrung von anderen. Aber was deine Realität ist, Gott, das weiß ich eigentlich gar nicht, aber hilf mir. Glaube übrigens kommt auch aus Gottes Wort. Nur so auch eingestreut. Jetzt haben wir es natürlich wieder verplattelt. Wer weiß, was da im Römer drin steht? Glaube kommt aus der Predigt und das Predigen aus dem Wort Gottes. Das heißt, wenn du dir dem Wort Gottes, was er sagt, nichts ist mir unmöglich, aussetzt, darum lasse ich euch das Wort Gottes auch aufschreiben, dann weckt das Glauben. Glaube kommt aus dem Predigen, aus dem Hören auf Gottes Wort. Glaube kommt natürlich durch eigene positive Erfahrungen. Jedes Mal, wenn ich Aspro-C-Brause nehme und merke, dass das Kopfweh weniger wird, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir das hilft und dann mache ich es nächstes Mal wieder. Logisch. Und darum ist es so wichtig, dass wir Gott eine Chance geben und für unsere Kranken beten. Darum ist es so wichtig, dass wir Gott eine Chance geben, zu einem Berg zu sagen, hebe dich hinweg. Darum ist es so wichtig, dass wir Zeugnisse hören und nicht nur neidisch sagen, ja, das erlebt ja nur der Joachim. Zynismus ist die schlimmste Form von Resignation und Unglauben. Ja, diese Christen, meine Güte, diese Naiven, glauben ja nur immer, dass das wörtlich ist, was in der Bibel ist. Ja, Zynismus ist ein ganz grauslicher Ausdruck von Bitterkeit und Nichterfahrung und Nichterleben. Und ich mache euch Mut, hinzuhören, wenn Menschen ihr Leben teilen. Glaube wächst aber auch durch Krisen und Ernstfälle. Du wirst nie herausfinden, ob der Anker wirklich hält, wenn du noch nie einen Sturm erlebt hast. Das ist eine alte Weisheit. Du wirst nicht herausfinden, ob der Anker hält, wenn du noch nie einen Sturm erlebt hast. Und drum lasst es auch Gott zu, dass wir Kakerlaken in unserem Haus haben. Wenn du dich fragst, warum werde ich so geschüttelt, was ist jetzt schon wieder, dann kannst du eigentlich sagen, juhu, Gott möchte, dass mein Muskel der Autorität und des Glaubens und des Gebets stärker wird. Du kannst es sehen, so wie meine Freundin, juhu, jetzt hat Gott eine Chance. Betet alle mit mir, damit was durchbricht. Es ist nicht ganz durchgebrochen, sie hat trotzdem ein bisschen was zum Zahlen gehabt, aber das Problem hat sie dann aufgelöst und erledigt. Es war zach, aber das Ungeziefer ist weg. Ja, die gute Story muss ich euch noch erzählen. Ja. Und noch einmal, wenn Jesus sagt, das Senfkorn ist ein Bild für das Reich Gottes. Und es ist wichtig, dass das Senfkorn gesät wird und in den Boden kommt. Und ich sage in Klammer, und stirbt und keimt. Und dann kann es wachsen und es sollen Vögel nisten. Denkt an den William Seymour. Ein Mann, der hat sich sicher nicht triumphal gefühlt. Ein Schwarzer in einer absolut rassistischen Umgebung, dem die Gemeinde gespalten wird, nachdem so viel Wunder erleben, gingen zwei Frauen weg aus kulturellen Gründen, weil es viele Schwarze in der Gemeinde waren. Der erlebt, dass so quasi sein Lebenswerk abbricht. Der nicht erlebt, dass sein Auge geheilt wird. Was hat denn der gehabt? Seine Schwäche, seine zwei Fische, fünf Brote. Aber er war bereit, bis zuletzt es zu predigen und es zu glauben und hat eine ganze Bewegung weltweit angestoßen. Wir können ganz dankbar sein für diese Glaubenszeugen, William Seymour. Und ich will dich ermutigen, so ein William Seymour zu werden. Nicht immer danach zu fragen, fühlt sich so an, bin ich triumphal, beantwortet Gott jedes Gebet, sondern diese Spannung aufzuhalten und weiter zu beten und weiter zu glauben. Weil wenn Gott sagt, das Senfkorn steht für Reich Gottes und für dein Glauben, dann gibt es einen ganz großen Zusammenhang. Und mein Statement heute, es soll wachsen. Meine Lieben, lasst uns doch bitte weiter wachsen. Da gibt es mehr als Parkplätze. Nein, ich muss das jetzt sagen. Nein, es ist voll super Geschichte vom Joachim, dass ich das auch gesagt habe. Aber da ist mehr. Da ist mehr. Jetzt die Einladung zum Abendmahl. Der Hauskreis Alhamming, glaube ich, ist dafür zuständig. Aber nehmt das auch mit. Wo ist dein Mindset? Wo ist dein Herz? Wo hast du resigniert und hast gesagt, naja, Gott heilt die anderen, aber mich nicht. Gott versorgt die anderen, aber mich nicht. Oder mein Kind. Oder wo lebst du in der Euphorie, es ist eh schon alles da und Gott sagt, haha, da gibt es noch mehr. Und ich lasse etwas zu in deinem Leben, damit du lernst, nur mehr Muskeln zu kriegen. Was, du hast für 5.000 Euro geglaubt, na jetzt glaub mal für 50.000. Challenge, meine Challenge. Habt's mich. Also herzliche Einladung zum Abendmahl. Oder ich übergebe an die Jutta, gell? Stimmt das? Oder an den ganzen Hauskreis. Bitte an den Hauskreis Alhamming. Amen.
Gut, ich lade euch ein, herauszukommen, die einen Saft trinken an diese Seite.